B5 aktuell präsentiert.
Das interkulturelle Magazin. Jeden Sonntag um 13.05 Uhr.
Einfach besser informiert. B5 aktuell.
Mit Constanze Alvarez. Hallo und herzlich willkommen. Wie kann bürgerschaftliches Engagement gelingen? Und wo sind die Grenzen? Darüber haben sich Ehrenamtliche aus Österreich, der Schweiz und Bayern diese Woche in München ausgetauscht. Außerdem nehmen wir Sie heute mit auf einen Ausflug in die Poesie und zum neu eingeweihten Weltfriedenspfad am Karlsfelder See. Zu unserem ersten Thema. Nach mehr als 5 Jahren geht der NSU-Prozess dem Ende zu. Innerhalb der nächsten 2 Wochen wird das Urteil erwartet. Dann ist die Akte geschlossen. Doch viele Menschen geben sich damit nicht zufrieden. Nicht nur die Angehörigen der Opfer, auch diverse Initiativen fordern eine bessere Aufklärung der Morde. Wer waren die Hintermänner? Wie konnte es zu den wiederholten Pannen beim Verfassungsschutz kommen? Mit der Kampagne »Kein Schlussstrich« setzt sich das Bündnis mit dem Namen »Gegen Naziterror und Rassismus« dafür ein, dass die Auseinandersetzung mit dem NSU nicht aufhört.
Der Kampf um die Aufklärung der Verbrechen des NSU ist nicht zu trennen vom Kampf gegen institutionellen Rassismus, gegen allgemeinen Rassismus, gegen einen Verfassungsschutz, der Nazis fördert, statt zu bekämpfen, gegen Nazi-Organisationen und Nazi-Strukturen. Auf all diesen Ebenen werden wir weiterkämpfen.
Sagt Nebenklagevertreter im NSU-Prozess Alexander Hoffmann in einem YouTube-Video der bundesweiten Kampagne »Kein Schlussstrich«. Das Münchner Bündnis gegen Naziterror und Rassismus will damit gegen Nichtaufarbeitung des NSU-Terrors mobilisieren. Zusammen mit mehreren Initiativen und Einzelpersonen aus dem ganzen Bundesgebiet ruft die Kampagne zu Demonstrationen und Aktionen während der Urteilsverkündung im NSU-Prozess auf.
An der Urteilsverkündung werden wir eben eine Bühne hier in der Sandstraße Ecken Nymphenburger haben, wo Reden gehalten werden, musikalisch, Beiträge, wo auch Betroffene wahrscheinlich von der Kolbstraße sprechen werden und andere. Und am Abend wird dann eben um 18 Uhr die Großdemonstration durch München ziehen, wo wir auch auf bundesweite Beteiligung erwarten.
Sagt Patricia Kowalska, Sprecherin des Bündnisses gegen Naziterror und Rassismus. Mit dabei sind Gruppierungen wie NSU Watch, die den Prozess am Oberlandesgericht München von Anfang an beobachteten, aber auch das Tribunal NSU-Komplex auflösen und die Initiative 6. April, die sich für die Betroffenen des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße einsetzt. Für das Münchner Bündnis ist klar, der NSU-Terror wurde nicht richtig aufgearbeitet. Denn die Bundesanwaltschaft beschränke sich nach wie vor auf das Trio Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe und ignoriere so die Netzwerkstruktur des NSU, sagt Patricia Kowalska.
Und da müssen wir sagen, da hat das Gericht die Aufklärung verhindert. Und wir wollen deswegen eben auf diese Lücken, Leerstellen und Blockadeversuche seitens der Bundesanwaltschaft, aber auch seitens des Gerichts. Die Anträge der Nebenklage wurden immer wieder abgewiesen, die eben in Richtung Unterstützungsnetzwerk, in Richtung staatliche Rolle und so weiter gingen. Und daher fordern wir, jetzt braucht es die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, die kritische Zivilgesellschaft, die aufsteht und sagt, hey, es geht so nicht weiter, wir können keinen Schlussstrich ziehen, wir müssen weitermachen.
Denn ohne rechtsextreme Strukturen, wie etwa den Thüringer Heimatschutz um V-Mann Tino Brandt, Organisationen wie Blood and Anna und lokale Kameradschaften, wäre der NSU nicht möglich gewesen. Da ist sich das Münchner Bündnis sicher. Unabhängig vom Prozessausgang gäbe es mehr offene Fragen als Antworten, sagt Patricia Kowalska. Etwa die Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex.
Es hat sich im NSU-Komplex einfach und nicht nur da, ich sage nur Stichwort Fall Amri, gezeigt, dass immer und immer wieder nicht die relevanten Informationen, die der Verfassungsschutz ja hatte, nicht an die Polizei weitergeleitet wurden. Und dann stellt sich ja die ganze Institution selbst in Frage.
Eine gesellschaftliche sowie eine juristische Aufklärung des NSU-Komplexes sei nötig, fordert die Kampagne »Kein Schlussstrich«. Darüber hinaus ein Nachdenken über Rassismus generell. Denn Rassismus findet sich auch jenseits der Neonazi-Szene und der neuen Rechten wie AfD und Pegida. Rassismus ziehe sich durch die ganze Gesellschaft, so die Kampagne. Das zeige sich auch an den Ermittlungen in den NSU-Morden. Immer wieder seien Hinterbliebene der Opfer als Migranten selbst ins Visier der Ermittler geraten, sagt Patricia Kowalska. Sie hofft, dass kein Schlussstrich mit seinen Aktionen am Tag der Urteilsverkündung und darüber hinaus sowohl eine Entschädigung der Hinterbliebenen der NSU-Opfer als auch eine Würdigung ihrer Sicht auf die Ereignisse erreichen kann.
Wir wollen uns auch mit den Betroffenen, mit den Angehörigen solidarisieren, die auch an dem Tag da sein werden und die immer noch so viele offene Fragen haben. Und wir werden eben weiterhin sagen, kein Schlussstrich, bis diese offenen Fragen geklärt sind, bis endlich politische Konsequenzen gezogen wurden. Wir fordern, dass die Rehabilitation der Angehörigen und Betroffenen des NSU-Terrors endlich auch von staatlicher Seite wirklich vollständig erfolgt, dass ihre Forderungen gehört werden.
Die Kampagne Kein Schlussstrich, Roswitha Buchner hat sie vorgestellt. Wir schaffen das. Angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen kommt einem dieser Satz vor wie aus einer anderen Ära. Die Stimmung ist umgeschlagen, in Deutschland wie in Europa. Nicht nur auf der politischen Ebene. Viele Ehrenamtliche, die sich für die Integration von Flüchtlingen eingesetzt haben, fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Oder sie haben Angst vor Anfeindungen. Was kann man tun, um den Mut nicht zu verlieren? Den Austausch mit Gleichgesinnten suchen. Genau das haben ehrenamtliche Helfer aus der Schweiz, aus Tirol und Bayern gemacht. Gerade gab es ein Treffen in München, bei dem es unter anderem auch um die Frage ging, wie sich ehrenamtliche Flüchtlingshilfe verändert hat.
Die letzten 3 Jahre hat sich total polarisiert. Das heißt, entweder ist man dafür oder dagegen. Die Jahre vorher war es eher so wohlwollend. Na gut, wenn du ehrenamtlich tätig sein willst, ist das wunderbar. Das ist nicht mehr in der Gesellschaft. Und das erschwert natürlich schon das ehrenamtliche Engagement. Viel mehr Ehrenamtliche machen es nicht mehr publik, dass sie das machen, was so schade ist.
Sagt Ursula Erb. Sie leitet das bayerische Integrationsprojekt Sprache schafft Chancen. Neben ihr sitzen der Schweizer Peter Künstle und die Österreicherin Veronika Latter-Flatz. Künstle leitet Benevol, die Fachstelle vom Roten Kreuz im Kanton St. Gallen, die sich um freiwillige Arbeit kümmert. Latter-Flatz arbeitet für das Freiwilligenzentrum Tirol. Auch sie berichten von einem deutlichen Stimmungswechsel in ihren Ländern. In Tirol würden sich immer weniger Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten, für Integrationsprojekte interessieren, so Latter-Flatz. Im Jahr 2015/16 waren es noch 60%, 2017 nur noch die Hälfte. Und für das erste Halbjahr 2018 würden sich nur 10% der Interessierten in einer Erstberatung speziell für Flüchtlingsarbeit melden. Und das färbt auch ab bei denen, die in Integrationsprojekten schon engagiert sind, berichtet Veronika Latter-Flatz.
Der Wert dieses Einsatzes hat sich verändert. Leider. Natürlich, die Flüchtlingswelle ist nicht mehr, aber auch viele haben gesagt, na, ich nicht mehr, ich möchte das nicht mehr tun.
Langfristig birgt diese Entwicklung große Probleme. Unter anderem, weil sowohl in Bayern als auch in der Schweiz oder in Österreich die Politik in Sachen Integration vieles den ehrenamtlichen Helfern überlässt, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, erzählt die österreichische Sozialpädagogin.
Da fängt es schon an mit traumatischen Erlebnissen, die die Flüchtlinge mitbringen. Das sind Sachen, die eigentlich professionell aufgearbeitet gehören und nicht von Ehrenamtlichen. Es gehört dazu, diese Gespräche, die Interviews, die gehalten werden, besser zu begleiten, dass sich Flüchtlinge nicht von vornherein vor den Kopf gestoßen fühlen, dass Ehrenamtliche da mitgehen müssen, dass Ehrenamtliche so viel Einsatz zeigen müssen, damit es den Flüchtlingen gut geht in einer Situation. Das finde ich sehr bedenklich. Also die Gastfreundschaft fehlt.
Was dagegen tun? Das können die 3 Ehrenamtsexperten nur bedingt. Außer genau das, was sie jetzt machen. Erfahrungen austauschen, sich besser kennenlernen und gegenseitig Mut machen. So können sie sich grenzübergreifend für freiwillige Integrationsarbeit einsetzen. Dieses Ziel haben sie sich auch für die nächsten 3 Jahre gesetzt. So sollen sich aus den 3 Ländern die Kompetenzzentren für bürgerschaftliches Engagement besser vernetzen. Der Rahmen dafür? Die sogenannte ArgeAlp, eine Arbeitsgemeinschaft, die Bayern und 9 weitere Regionen aus der Schweiz und Österreich koordiniert. Schon seit 1972 arbeitet die ArgeAlp daran, für alle möglichen gemeinsamen Probleme auch gemeinsame Lösungen zu finden. Jetzt also auch, wie man den Bereich Migration und freiwillige Arbeit stärkt. Der Schweizer Peter Künstle freut sich auf den Austausch über konkrete Projekte.
Wir haben gehört, im Allgäu gibt es einen Integrationskoffer. Da gibt es praktische Instrumente, wie das Thema Integration übermittelt aufgenommen werden kann. Das interessiert uns.
Auch er möchte was weitergeben. Eine Jobwebseite, wo freiwillige Tätigkeiten angeboten werden. Die meisten Projekte, die die Experten besprechen, gibt es schon in den anderen Ländern. Egal ob in Bayern, Österreich oder der Schweiz. Überall bieten Freiwillige Sprachkurse an, begleiten Migranten im Alltag, treffen sich mit ihnen bei Kochveranstaltungen oder Frauencafés. Aber sich austauschen, das bedeutet auch Nuancen verstehen und nicht immer das große neue Superprojekt vorzustellen, so Veronika Latter-Flatz aus dem Freiwilligenzentrum Tirol.
Braucht es immer diesen Neuigkeitswert? Ist es nicht das normale Leben oder wo man einfach sieht, da braucht es Hilfe? Ist das nicht die geeignete Hilfe in dem Fall, das geeignete Projekt? Warum immer das herausragende Neue? Es muss zielführend sein. Es muss nicht neu sein.
Reka Löhrens hätte aber da noch einen weitreichenden, grundsätzlichen, politischen Vorschlag. Löhrens ist Geschäftsführerin von Agabi, der Arbeitsgemeinschaft der Integrationsbeiräte in Bayern. Integrationsbeiräte sind eine Art Migrantenstadträte. Sie haben in den Kommunen eine beratende Funktion und werden von Eingewanderten gewählt, die sonst in Deutschland oft kein Wahlrecht haben und deswegen in der Politik nicht vertreten sind. Integrationsbeiräte oder ähnliche Ausländergremien gibt es in Österreich oder der Schweiz nicht. Doch es sei wichtig, so Reka Löhrens, dass Menschen, die eingewandert sind, auch politisch eine Stimme bekommen.
Wie mache ich alle Stimmen und alle Bedürfnisse und alle Interessen sichtbar? Das ist für mich ein Herzensanliegen, diese Arbeit. Und ich glaube, dadurch kann ich Leute auch gut begeistern. Ob das mir mit den Kollegen aus Tirol oder aus der Schweiz gelingt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ein Kern dieser Idee kann ich sehen bei ihnen. Und vielleicht entwickelt sich daraus was Zukunftsweisendes.
Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe. Was gelingt, was fehlt? Das war ein Beitrag von Isabel Hartmann. Frieden. Dieses Wort bekommt ein besonderes Gewicht in diesen aufgewühlten Zeiten. Für jeden bedeutet Frieden etwas anderes und trotzdem verbindet der Wunsch danach Menschen auf der ganzen Welt. Daran erinnert der Weltfriedenspfad, der diese Woche am Karlsfelder See im Landkreis Dachau eröffnet wurde. Am ganzen Weg entlang sind Gedichte über den Frieden zu lesen, auf Deutsch, Arabisch oder Englisch.
Frieden ist in Ruhe eine Shisha rauchen, helfen, wenn Menschen Hilfe brauchen, Toleranz fürs Fremde wagen, seine eigene Meinung sagen, gleiche Rechte für Groß und Klein, aber vor allem frei zu sein.
Abendstimmung am Karlsfelder See. Etwa 100 Leute sitzen auf Holzstühlen vor einer provisorischen Bühne. Vorne stehen Lilly und Assad. Assad, 21, kommt aus Syrien und besucht hier eine Berufsschule. Die 24-jährige Lilly studiert in München Lehramt. Das Gedicht haben sie gemeinsam geschrieben.
Es war auch wirklich schwierig, Gedichte zu schreiben, weil ich bisher nicht viele Erfahrungen damit gemacht habe. Und das ist natürlich auch etwas ganz anderes, als das Gedicht alleine zu schreiben. Deswegen fand ich es sehr interessant. Und es war schon eine kleine Herausforderung.
Meine Lehrerin in der Berufsschule hat dieses Projekt gemacht. Jeder hat eine Idee und danach haben wir die Ideen zusammen gesammelt.
Die Idee für das Projekt hatte Dr. Petra Rauschert, Dozentin an der LMU München, vor 2 Jahren. Dieses Sommersemester wurde die Idee dann verwirklicht, gemeinsam mit ihren Studenten und Geflüchteten.
Es waren insgesamt 45 Teilnehmer, 19 Geflüchtete und der Rest Studenten aus der LMU, die Englisch studieren. Die Gedichte sind in 2 Workshops entstanden, die in einen Kurs eingebettet waren. Und diese Lehramtsstudenten sollten beispielhaft ein Projekt durchführen, wie das fachliche Lernen mit gesellschaftlichem Engagement verbunden werden kann, dass sie das besser auch später in der Schule beibringen können.
Die Rückmeldung sei sehr positiv gewesen. Sowohl Geflüchtete als auch Studenten hätten Ängste und Vorurteile gehabt. Diese konnten durch die gemeinsame Arbeit abgebaut werden.
Wir hoffen, dass einerseits nicht nur die Gedichte selbst, sondern bereits die gemeinschaftliche Erstellung der Gedichte Austausch fördert und so bereits auf kleiner Ebene, auf der Mikroebene zufrieden beitragen kann.
Die Gedichte sind nun dauerhaft für die Öffentlichkeit zu sehen, in mehreren Sprachen entlang des neuen Weltfriedenspfades am Karlsfelder See. So soll auf poetische Weise ein Zeichen gesetzt werden. Das unterstützt der Bürgermeister der Gemeinde, Stefan Kolbe.
Für die Gemeinde Karlsfeld ist das Projekt eigentlich ja eine tolle Geschichte, weil wir ja mit sehr vielen Flüchtlingen in der Gemeinde Karlsfeld auch unmittelbar betroffen sind. Und wenn man sieht, wie gerade die Zusammenarbeit in dem Projekt zwischen den Flüchtlingen, den Studenten funktioniert hat, dann bin ich stolz darauf, dass dieses Projekt gerade in Karlsfeld kommt. Und man sieht ganz besondere Stimmung heute da. Und das ist Hand in Hand miteinander für den Frieden auf der Welt.
Die Projektorganisatoren hoffen, dass der Weltfriedenspfad in Karlsfeld nicht der einzige bleibt. Das Projekt soll auch global als Vorbild für ähnliche Projekte dienen, mit dem gemeinsamen Ziel, Frieden zu fördern. In Karlsfeld genießen die Besucher die friedliche Abendstimmung am See. Gemeinsam picknicken sie, lauschen der Musik und lassen Ballons mit ihrer persönlichen Friedensbotschaft in den Abendhimmel steigen.
Friederike Wipfler und Osama Kitzo über den Weltfriedenspfad am Karlsfelder See. Um Diktatoren und ihre Ehefrauen, brasilianische Gitarrenmusik und den ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof geht es jetzt in unseren Kulturtipps der Woche.
Eigentlich wollte der brasilianische Filmemacher Karim Ainus einen Film über den stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof drehen. Darüber, wie die Berliner diesen Ort als ihren Freizeitraum erobern. Doch er traf im riesigen Hangar auf Flüchtlinge, die dort in einer Notunterkunft lebten. Daraufhin änderte der Regisseur sein Konzept und so entstand seine Langzeitbeobachtung Zentralflughafen THF.
Ich war sehr neugierig auf diese Menschen. Sie haben mich aus meiner Komfortzone geholt. Der Park ist fast eine zeitgenössische Utopie. Ein Treffpunkt für Freizeit, Sport, Erholung. Man kann den Hund mitnehmen. Es gibt Gemüsegärten, sogar ein Vogelschutzgebiet. Und auf der anderen Seite des Zauns leben die Menschen wie in einem Vogelkäfig. In einer Situation zwischen Hoffen und Bangen, ohne zu wissen, was am nächsten Tag aus ihrem Leben wird.
Ein Leben, das Karim Ainus in klaren und sehr menschlichen Bildern einfängt. Ein 80-jähriger Syrer, der nie wieder seine Heimat sehen wird. Oder Kinder, die nicht mehr wissen, woher sie kommen.
Was ist das?
Die Tochter der Ente.
Woher kommen die Ente und ihre Tochter?
Weiß ich nicht.
Ihr seid aus Aleppo, oder?
Weiß ich nicht mehr.
Ein Jahr lang begleitet der Regisseur seine zwei Protagonisten, den irakischen Arzt Kutaiba und den jungen Syrer Ibrahim. Zeigt, wie sie versuchen, ihre Würde und ihre Hoffnung auf die Zukunft unter schweren Bedingungen im Hangar zu bewahren.
Leute, wo hat man so eine Aussicht wie hier?
Ja, großartig.
Wirklich, in Tempelhof gibt's die beste Aussicht. Auch wenn sie mir 400 Euro geben, gehe ich hier nicht weg.
Die Dokumentation Zentralflughafen THF erinnert gerade jetzt in einer aktuell hocherhitzten Asyldebatte, dass es nicht um Zahlen, sondern um Menschen und Schicksale geht. Ab Donnerstag ist der Film in Augsburg und Regensburg, ab nächsten Sonntag auch in München zu sehen.
Die Volksmenge, ebenso wie die Frau, ist erschaffen, um vergewaltigt zu werden.
Mit diesem provokanten Zitat von Benito Mussolini beginnt Sveinung Mikkelsen sein Buch »Die Frauen der Diktatoren«. Der norwegische Schriftsteller absolviert dabei eine enorme historische Strecke. Von Caligula über Genghis Khan und Heinrich VIII. Sowie Stalin, Hitler, Ceausescu bis zu modernen Diktatoren wie Assad oder Gaddafi. In seinem spannend geschriebenen Buch blickt Mikkelsen hinter die Kulissen der offiziellen Geschichtsschreibung und versucht herauszufinden, welchen Einfluss die Frauen auf die Diktatoren und auf den Verlauf der Geschichte hatten. Die Bandbreite von Beziehungen, die Diktatoren zu ihren Frauen pflegten, ist groß. Da ist die politische Unterstützerin Jiang Jing an Mao Zedongs Seite, die komplizierte Dreiecksbeziehung Lenins, die für Nachfolge sorgende Ehefrau Asma al-Assad oder die zum Sex mit Muammar Gaddafi versklavte Soraya.
Ob es einem gefällt oder nicht, Macht ist nun mal ein Aphrodisiakum. Diktatoren können offenbar aus einer Vielzahl williger Bewunderinnen auswählen. Wobei es interessant ist zu sehen, welchen Frauentyp sie bevorzugen. Und es ist ebenso interessant, welche Rollen die auserwählten Frauen spielen wollten und welche sie faktisch gespielt haben.
Mikkelsen schreibt unterhaltsam, aber auch aufschlussreich. Mitunter sind die geschilderten Schicksale tragisch. Ob auch alle seine Schilderungen aus dem Privatleben der Diktatoren und ihrer Frauen den historischen Fakten entsprechen, ist nicht nachweisbar, mindert aber den Lesespaß keinesfalls. Das Buch »Die Frauen der Diktatoren« ist gerade beim Finanzbuchverlag erschienen und kostet 24,99 €. Wenn der Brasilianer Yamando Costa in die Saiten greift, dann ist es eine wahre Klangexplosion. Das, was der Gitarrist auf seinem siebenseitigen Instrument zaubert, sprengt die Grenzen der Gitarrentechnik. Mit einer Art gelassener Virtuosität spielt Yamando Costa brasilianischen Samba, Choro und Tango, voll mitreißender Rhythmik und verschwenderischer Melodienvielfalt. Am kommenden Freitag eröffnet der Ausnahmegitarrist das zweite Jazzfest in Ottobrunn bei München. Das Solokonzert von Yamando Costa findet im Wolf-Ferrari-Haus statt. Beginn ist um 20 Uhr.
Das waren die Kulturtipps der Woche von Julia Smilger und das war das interkulturelle Magazin für heute. Redaktion hatte Eleni Liadu. Schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.